Problem zu haben, in eine Kirche zu kommen, die so voll ist, dass man nicht weiß, ob man sitzen kann? Ich freue mich zumindest drüber. Ich freue mich über diesen besonderen Gottesdienst heute. Ich freue mich, dass jeder von uns, jeder von euch heute hier ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle mal die Frage, konnte sich jemand eben in dem Theaterstück wiederfinden? Ich konnte mich wiederfinden. Und zwar einmal auf der Seite des Superchristen und gleich im selben Moment auf der Seite des scheinbaren religiösen Versagers. Ich glaube, die beiden sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn man fühlt sich ja gerade dann als Versager, wenn man einen Standard hat, dem man nicht gerecht wird. Hält man diesen Standard ein, dann liegt man doch sehr schnell der Gefahr, selber den Superchristen raushängen zu lassen. Mann, bin ich ein tolles Vorbild. Von mir kann der sich was abschneiden. Was hat der eigentlich auf der Bühne verloren? Was macht der eigentlich in der Lobpreisband? Ich wäre doch viel besser dafür geeignet. Und ich bin charakterlich schon viel weiter. Und außerdem, wenn ich mir sein geistliches Leben anschaue, da ist er nur tote Hose. Und im nächsten Moment scheitern wir. Wir verfehlen das Ziel. Wir halten den Standard nicht ein. Wir erreichen ihn nicht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir tun so, als hätten wir nie einen Fehler gemacht. Obwohl es so war. Naja, das wäre so die heuchlerische Lösung. Würde ich nicht empfehlen. Man sollte sich seine Fehler eingestehen können. Man sollte auch seine Sünden eingestehen. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, wir gestehen unser Versagen ein, wir bringen es vor Gott und weiter geht die Reise. Das ist der gesunde Weg. Aber statt diesem gesunden Weg wählen wir uns oft dann eine dritte Variante aus. Wir fühlen uns als ein religiöser Nichtsnutz, als Versager schlechthin und stimmen dem Superchristen in seiner Beurteilung zu. Sagen, ich bin so ein schlechtes Vorbild. Hoffentlich bekommt keiner mit, was ich so tue, oder noch viel besser, was ich nicht so tue, obwohl alle denken, dass ich es tue, obwohl es so aussieht. Eigentlich durfte ich gar nicht in einer Lobpreisband spielen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mich genauso gefühlt. Und auch heute fühle ich mich immer wieder so. Warum stehe ich nun hier vorne? Ich kann das doch nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich kenne mich doch. Ich weiß, wie mein Leben aussieht. Ich habe doch gar kein Recht, hier vorne zu stehen und irgendetwas zu sagen. Den Leuten irgendetwas zu erzählen oder auch nur Lobpreis zu leiten. Und das Interessante daran ist, sowohl am Superchristen als auch am religiösen Versager ist etwas dran. Es ist jeweils ein Stückchen Wahrheit mit Rattengift. Eine tödliche Mischung. Im ersten Fall erkennen wir, was wir für den richtigen Standard, den göttlichen Standard halten. Wir scheitern daran, halten uns aber für gerecht. Und das ist das Gift. Wir beurteilen andere und brechen den Stab über ihnen. Und im zweiten Fall erkennen wir ebenso, was wir für den göttlichen Standard halten. Wir scheitern jedoch daran, halten uns für ungerecht. Und das Gift ist, wir brechen den Stab über uns selber und vergöttern andere. Der Punkt aber ist, wenn wir diese Sachen so nebeneinander hinstellen, unterliegen wir einem Trugschluss. Und der Trugschluss liegt hier. Zu glauben, dass man überhaupt vor Gott gut genug sein könnte. Dass wir das Recht bekämen, überhaupt auf einer Bühne zu stehen. Manchmal müssen wir eine alte, tiefe, unangenehme Wahrheit wieder entdecken. Wir sind Sünder. Wir alle. Und das Einzige, das uns irgendein Recht gibt, ist seine Gnade. Seine freie Entscheidung, das Unannehmbare anzunehmen. Und uns die Schuld zu vergeben. Es ist Christus in mir, nicht ich. Mein Ego hat komplett versagt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Zeit wird, dass wir Christen uns wieder darüber bewusst werden müssen und aufhören müssen, uns etwas auf uns einzubilden. Ja, ich bin nicht genug. Ich bin mir selbst nicht genug, um vor Gott zu bestehen. Ich bedarf seiner Vergebung und seiner Einladung, seinen offenen Händen. Wir müssen runter von dem Podest, auf das wir uns gestellt haben. Und wir müssen andere runterholen von dem Podest, auf das wir sie in unserer Gedankenwelt gestellt haben. Weil wenn wir sie in unseren Gedanken auf dem Podest haben und sie fallen, dann ist der Weg bis unten ein weiter Weg und sie werden zerschellen. Nicht, weil sie so toll waren, sondern weil wir sie so toll gemacht haben. Und das Evangelium ist, alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Wir haben das Ziel verfehlt und so sind wir alle vor Gott gleich. Der Vater schickt aber den Sohn, damit er die Konsequenzen unserer Sünde trägt, damit für uns alle der Weg frei zu Gott wird. Die entscheidende Frage ist aber, wollen wir diese Liebe Gottes annehmen? Wollen wir uns mit unseren Neigungen zur Zielverfehlung Stück für Stück durch seine Liebe heilen lassen? Wollen wir uns von Gott verändern lassen? Gewiss, der Himmel steht jedem offen, der ihn begehrt. Aber die Frage ist doch, wollen Menschen sich überhaupt auf Gott einlassen? Begehren sie seine Vergebung, der diesen Weg frei macht? Denn diese braucht die Vergebung. Der braucht sowohl der Superchrist als auch der religiöse Versager. Der Atheist, wie der Extremist, der Hedonist, Kommunist, Organist, Pazifist, Pessimist und Optimist. Wir alle brauchen diese Vergebung. Die Entscheidung, sich auf Gott einzulassen, ist kostenlos. Und doch kostet sie uns etwas. Entschlossenheit und Durchhaltevermögen. Genau solche Menschen, Entschlossene und Durchhaltende, spricht Jesus in unserem heutigen Predigttext an. Christen in der Gemeinde in Philadelphia. Wenn wir diesen Text nehmen, möchte ich vorwegnehmen, dass es falsch wäre zu denken, dass er uns nicht persönlich anspricht. Wenn Jesus sich an Menschen in einer Gemeinde wendet, die entschlossen durchhalten, dann dürfen wir uns prinzipiell auch angesprochen fühlen, wenn wir entschlossen durchhalten, wenn wir im Glauben standhaft sind. Etwas Hintergrund. Johannes, der Verfasser der Offenbarung, ist auf die Insel Patmos verbannt und dort begegnet ihm Jesus im Geiste. Vermutlich war das eine Art Vision, die er hatte, allerdings nicht so ein vages innerliches Bild. Nein, er hat tatsächlich etwas gesehen, er hat etwas gehört. Es war für ihn überwältigend. Er bekam regelrecht Einblick in das himmlische Geschehen. Und hier spricht Jesus nun zu ihm und weist ihn an die sieben Gemeinden in Kleinasien zu schreiben. Eine von diesen sieben ist die Gemeinde in Philadelphia. Wir lesen den Text zusammen. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke und ich habe dir eine offene Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast eine kleine Kraft und dennoch hast du an mein Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner. Ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Du hast dich an meinem Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Etwas Hintergrund. Die Stadt Philadelphia war eine antike Stadt in der heutigen Türkei. Der heutige Name, ich traue mich kaum, ihn auszusprechen. Ich probiere es. Alassehir hat circa 45.000 Einwohner. Gegründet wurde die Stadt im Jahr 189 vor Christus als Teil des Königreichs Pergamon. Nachdem der letzte König von Pergamon ohne Nachfolger verstarb, wurde Philadelphia eine römische Stadt. Die antike Stadt lag auf einer Hauptstraße, und zwar von Sardes nach Laodicea, östlich von Smyrna. Und aufgrund von vulkanischen Rückständen war der Boden dort sehr fruchtbar. Es war jedoch nicht gerade eine sichere Heimat. Die Stadt wurde mehrmals durch Erdbeben zerstört und lag im Jahr 17 nach Christus, nachdem die Stadt wieder von einem Erdbeben heimgesucht wurde, fast ganz in Trümmern. Vielleicht ist das ein Grund, warum Jesus die Verheißung ausspricht. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Diese Beständigkeit, diese Unerschütterlichkeit, danach hätten sich die Menschen ganz natürlich gesehnt. Lasst uns nochmal Schritt für Schritt durch diesen Text gehen, schauen, was darin steckt, was wir mitnehmen können. Zunächst stellt sich Jesus vor. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich bleibe da gleich am ersten Wort hängen, der Heilige. Das Wort, das ist eine Beschreibung und ein Titel zugleich. So stellt sich Gott in Jesaja vor als der Heilige. Der Heilige steht also hier für ein Synonym mit dem Namen Gottes. Etwas Heiliges ist allerdings auch etwas Abgesondertes. Die Heilige Schrift ist nicht etwas, was irgendwie spooky golden leuchtet und einen Heiligenschein hat. Nein, es ist die abgesonderte Schrift. Die Schrift, die sich von den vielen anderen Schriften dieser Welt unterscheidet. Sie ist nicht 0815, sondern etwas Besonderes. Und in dieser Hinsicht spricht hier der Heilige, der sich abgrenzt, der etwas Besonderes ist. Sicherlich grenzt er sich ab vom römischen Kaiserkult der Zeit und von jeglicher Ungerechtigkeit, von Sünde, von Zielverfehlung. Er ist der, der so anders ist als das, was wir kennen. Jesus stellt sich also als der vor, von dem das ganze Alte Testament sprach. Ich bin der Heilige, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, als Wolkensäule bei Tag und als Feuersäule bei Nacht. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, der das Nichtsein, der rief und es wurde. Ich bin der, der sich Israel vor Jahrtausenden als Jahwe offenbarte. Ich bin es, derselbe. Dann gehen wir ein Wort weiter. Der Wahrhaftige, da muss ich wieder stehen bleiben. Gebraucht wird das griechische Wort Alethinos, das vor allem etwas Wahres, etwas Echtes meint, in Abgrenzung zu etwas, was nur scheinbar wahr ist, was unecht oder falsch sein könnte. Alethinos unterscheidet den wahren Gott von dem falschen Götzen. Jesus, den Heilsbringer, von anderen, die es nur zu sein scheinen. Und wieder legt das Augenmerk bei einer Unterscheidung. Es sollte keiner auf die Idee kommen, Jesus mit irgendeinem anderen vermeintlichen Gott oder mit einem anderen Glauben zu verwechseln. Wer spricht also? Jesus, der Reine, der Schuldlose, der Eigentliche, der Einzige, der sich abgrenzt von allen anderen, die das Heil versprechen und zu bringen scheinen, aber nicht liefern. Dieser eine, er, dieser wirkliche Heiland, er liefert. Darf ich anmerken, dass wir es hier mit einer Botschaft der radikalen Exklusivität zu tun haben. Hier stellt sich Jesus als der Herr vor, der wahre Gott unter den vielen scheinbaren Göttern, der alleine bestimmt, was geschieht und was nicht. So spricht er, der den Schlüssel Davids hat. Diesen Ausspruch finden wir auch schon im Alten Testament. An der Stelle ist es Eliakim, der Torhüter des Königspalasts in Jerusalem. Der hatte auch den Schlüssel Davids. Er hat bestimmen können, wer kommt rein und wer nicht. Er hat bestimmen können, ob die Tür auf ist oder zu. David war der König. Es ist also die Rede von einem königlichen Schlüssel. Und gemeint ist hier, wer den Schlüssel hat, der hat auch die königliche Autorität. Das wird hier nochmal unterstrichen. Jesus ist der, der den Schlüssel hat. Der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann. Und der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Er hat die Autorität. Wenn Gott etwas tun will, dann tut er es. Und wenn er etwas verhindern will, dann tut er das. Der ist es, der hier spricht. Und dann kommt Jesus zur Gemeinde und sagt, ich kenne deine Werke. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Und du hast eine kleine Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Die offene Tür beschreibt eine Möglichkeit, die Gott geschaffen hat. Es ist eine Gunst, die er der Gemeinde gibt. Etwas, was er der Gemeinde zukommen lassen wird, das der Gemeinde niemand strittig machen kann. Was es genau ist, ist nicht so interessant. Aber die Tatsache ist, Gott verspricht, er wird diese Gemeinde segnen. Er wird ihr Gunst schenken. Und dann kommt diese vermeintlich kleine Kraft. Keine große Kraft. auch nicht gar keine Kraft, eine kleine Kraft. Es handelt sich hier eben nicht um eine Mega-Church mit Millionen-Dollar-Potenzial, mit 20.000 Gemeindebesuchern jeden Sonntag, mit regelmäßiger weltweiter Fernsehübertragung, 500 ehrenamtlichen und 50 hauptamtlichen Mitarbeitern und ausschließlich professionellen Musikern auf der Bühne. So ist es nicht. Es ist eine kleine Kraft, vielleicht eher so wie eine Gemeinde, die den Namen Andreas-Gemeinde trägt. Das Interessante hieran ist, sie haben nicht gesagt, ich mache so lange nichts, bis meine Kraft größer geworden ist, bis ich mehr habe. Nein, sie haben mit dieser kleinen Kraft, vielleicht sogar trotz dieser kleinen Kraft, in der Nachfolge alles gegeben. In dieser kleinen Kraft waren sie komplett gottesfürchtig und abhängig. Sie hielten am Wort des Herrn fest, heißt es, sie verleugneten ihn nicht, sie harrten aus und waren standhaft. Und jetzt kommt der Knaller. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgaben, es aber nicht sind, sondern Lügner, das habe ich in der Predigt an die Gemeinde in Smyrna etwas weiter ausgelegt. Was uns hier interessiert, ist einfach, das sind die Feinde der christlichen Gemeinde in Philadelphia. Bei denen werde ich bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füße werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Gott wird etwas in den Herzen der Feinde der Gemeinde in Philadelphia verändern und sie werden erkennen, dass Gott die Gemeinde liebt. Das ist eine Gotteserkenntnis, ihr Lieben. Das ist das, was sich jede Gemeinde wünscht. Dass Menschen auf einmal kommen und merken, dass die Christen etwas haben, was sie selber nicht haben, was sie aber haben wollen. Dass Menschen, und das sind vor allem die größten Kritiker, vielleicht Atheisten, die Querschießer, die Querulanten, auf einmal eine Gotteserkenntnis haben und in Scharen in die Kirche kommen, um diesen Gott endlich besser kennenzulernen. Ohne, dass die Gemeinde irgendetwas dafür tun muss, wohlgemerkt. Die Feinde der Gemeinde, die Feinde Gottes werden auf einmal gläubig. Das ist eine Fügung Gottes, ein Geschenk Gottes. Und ich stelle mir vor, wie wäre das, wenn wir uns als Andreas-Gemeinde daran hängen, wenn wir sagen, wir sind standhaft, wir geben alles, wir sind leidenschaftlich für unseren Gott, in der Hoffnung, dass er genau das hier tut. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Jesus sagt hier, weil du auch mit deiner kleinen Kraft alles gegeben hast, standhaft geblieben bist, werde ich dich in der Stunde der Versuchung bewahren. Die Stunde der Versuchung dürfen wir hier in einem doppelten Sinne verstehen. Zunächst genau als das, als ein Moment, in dem wir versucht werden. In diesem Moment dürfen wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sein. Dieser Gedanke kann uns sogar helfen, nicht der Versuchung zu erliegen. Als Christen dürfen wir wissen, dass Gott auch in unserer größten Lebenskrise da ist, uns zur Seite steht. Auch wenn wir mit Zweifeln kämpfen und mit Gott hadern, er ist da. Aber diese zugesagte Bewahrung bezieht sich noch auf eine weitere, viel größere Situation. Die Stunde der Versuchung meint nämlich das gesamte Geschehen der von Jesus vorhergesagten Endzeit. Die letzten Dinge, die geschehen werden, bevor Jesus leibhaftig auf diese Erde zurückkehrt und sein Reich anbrechen lässt. Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Katastrophen, Inflation, Finanzkrise. Die letzten beiden liest man in Offenbarung Kapitel 6 sehr eindrücklich. Alles in einem überwältigenden globalen Ausmaß. Und Jesus sagt hier, da du dich an mich gehalten hast, werde ich in dieser Zeit zu dir halten und ich werde dich bewahren. Hier steckt die Aussage drin, implizit, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den ganzen Dingen, die kommen werden, die passieren könnten. Auch wenn er es vorausgesagt hat in Matthäus, in Lukas, in Markus, in der Offenbarung, in seinen Endzeitreden. Er sagt ganz klar, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe das gesagt, damit du nicht überrascht bist. Aber fürchte dich nicht vor den Kriegen, vor Verfolgung, vor einer Finanzkrise. Ich denke, wir müssen vor allem eines verstehen. Auf keines dieser Dinge haben wir Einfluss. Auch die beste Vorbereitung würde daran nichts verändern, würde uns nicht bewahren. Bedeutet das, wir können jetzt fahrlässig handeln? Nein. Aber wir haben es nicht in der Hand. Aber wir dürfen ihm vertrauen. Wir müssen nicht kopflos herumlaufen und uns um unser Geld bangen, um unsere Versorgung, über unsere Gesundheit oder unseren Job. Es liegt nicht in unserer Hand. Aber Jesus gibt uns mit auf den Weg, fürchtet euch in all dem nicht. Ich werde euch bewahren. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wörtlich steht hier, ich komme schnell. Es geht also nicht so sehr um das Wann, sondern um das Wie. Es ist schnell, es ist plötzlich. Daher sei bereit, lass dich nicht gehen, weil ich dich jetzt lobe und dir Verheißungen mache. Ich habe euch gelobt, ja, aber ihr seid noch nicht ganz da. Bleibt weiterhin standhaft. Lasst euch die Krone nicht wegnehmen. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird immer darin bleiben. Wer siegt, wer bis ans Ende standhaft bleibt, der wird von mir das ewige Leben erben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Das ist mit die komplizierteste Formulierung in dem Text, aber sie spielt auf Folgendes an. Und zwar das, was wir so salopp den Himmel nennen. Der Himmel, wie wir ihn heute verstehen, in unserer Vorstellung haben, ist ein sehr griechischer Gedanke, nicht unbedingt biblisch. Er hat sich im Laufe der Jahrhunderte über die Philosophie in die Dogmatik geschlichen, sodass die Christenheit immer stärker ein körperloses, geistliches Jenseits betont hat, was sie Himmel oder Hölle nannte. Das ist im jüdischen Denken in der Bibel größtenteils fremd. Die jüdische Hoffnung bestand immer als eine irdische Hoffnung der Gegenwart. In diese Richtung gehen ja auch die messianischen Prophetien. Zwei Beispiele, der Löwe wird liegen bei dem Lamm oder sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Sie beziehen sich nicht auf den Himmel, sondern sie warten auf eine irdische Erfüllung. Das war der Grund, warum Jesu Jünger überrascht waren, dass Jesus noch nicht das Reich mit Macht aufrichten wollte. Es ist nicht von dieser Welt, sagte Jesus. Ja, wo soll es denn sonst sein, fragten sich die Jünger. Sie verstanden noch nicht, dass er sein Reich etappenweise aufbauen wollte, zu 100% bei seinem zweiten Kommen. Die biblische Hoffnung ist weniger, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass wir samt einem neuen Körper, wie schon Jesus, auferstehen werden. Und zwar in dem Moment, wenn er wiederkommt. Ja, die Bibel bezeugt ein Endgericht, in dem alle Menschen beurteilt werden. Dann wird es die geben, die zum ewigen Leben auferstehen werden und andere, die zu einem zweiten Tod auferstehen werden. Das erste nennen wir salopp Himmel, ewiges körperliches Leben mit Gott. Das andere Hölle, ewiges Getrenntsein von Gott. Wer die Offenbarung bis zum Ende liest, erfährt, dass dieses neue Jerusalem, von dem hier die Rede ist, mit zu einer Neuschöpfung der Welt gehört. Das sagt Jesus ja auch, als er körperlich da war. Siehe, ich gehe in meines Vaters Haus, um euch einen Platz zu bereiten. Es wird der Ort sein, wo wir ewig leben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zurück zu uns. Ich möchte noch mal zum Anfang zurückkehren, zum Theaterstück. Wir alle haben uns vor Gott schuldig gemacht. Wir sind Sünder und bedürfen der Vergebung Gottes. Die können wir uns weder durch religiöses Gehabe aneignen, noch durch Selbstkasteiung. Damit für uns alle der Weg zu Gott frei wird, trägt Jesus die Konsequenzen unserer Sünde und wir werden angenommen. Das ist ja das, was die Taufe zum Ausdruck bringt. Das Abwaschen des Alten zum Leben. Aber die entscheidende Frage bleibt: Wollen wir diese Liebe Gottes annehmen? Wollen wir bewusst unsere Taufe annehmen? Uns Gott zuwenden? Ihm uns unser Leben weihen? Ihm bitten, uns zu vergeben? Damit wir standhafte Nachfolger Christi werden, wie die Gemeinde in Philadelphia, mit allen Konsequenzen, mit all den wunderbaren Verheißungen. Manche Leute sagen, das sei eine einmalige Sache. Aber ich denke, das ist eine Entscheidung, die man Tag für Tag trifft. Also, was willst du? Was wollen wir? Vielleicht willst du das und bist ganz neu dabei in Sachen Glauben, dann möchte ich dir unseren Glaubensgrundkurs ans Herz legen. Oder du kommst ganz unverbindlich auf Carsten, Kai oder mich zu. Wir kommen ins Gespräch miteinander. Vielleicht bist du schon lange dabei und möchtest dich neu herausfordern lassen, in deinem Glauben standhaft zu sein. Wie dem auch sei, bist du eingeladen zu dieser Möglichkeit der Beichte, die wir anbieten bis Ostern, als Angebot vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und vor Gott ins Reine zu kommen und von ihm her den Zuspruch zu erfahren: Deine Sünden sind dir vergeben. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.